Ja, wir wollen heute wieder fortfahren mit dem Thema, wird Israel wiederhergestellt? Wir hatten da schon zwei Vorträge. Der erste war die ewige Landverheißung an Abraham. Der zweite Vortrag war, was bedeutet Israel, der Begriff Israel, 6 verschiedene Bedeutungen in der Schrift. Und dann hatte ich noch angekündigt, es kommt noch ein Vortrag über den neuen Bund. Und da muss ich jetzt sagen, habe ich umgeplant. Es gibt ja Prediger, die meinen, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, bedeutet, während der Predigt mal umzudisponieren und die Reise ganz anders wohin gehen zu lassen als geplant. Bei mir ist das nicht so, aber es kann schon mal vorkommen, dass ich zwischen den einzelnen Vorträgen etwas umplane. Und deshalb möchte ich heute das Thema Römer 11, Israel in Römer 11, machen. Römer 11 ist ja, also wer von euch mal Handzeichen, wer von euch könnte spontan ungefähr sagen, was ist das Thema von Römer 11, so aus dem Kopf, worum geht es in Römer 11? Wer könnte das ganz vage beschreiben? Mal die Hand heben, einer nur? Oh, na gut, dann du auch, ne? Alles klar. Wir werden dann gleich drauf kommen. Also beim Römerbrief ist es schon gut, wenn man den so wie einen Stadtplan innerlich repräsentiert hat, denn es ist wirklich die systematischste Darlegung der christlichen Grundlehre, also des Evangeliums, sozusagen wirklich das kleine Einmaleins des christlichen Glaubens. Und wenn man irgendein Bibelbuch mal systematisch nur studiert, also nur ein einziges studiert, würde ich auf jeden Fall immer sagen, Römerbrief, lernt zumindest die Kapiteleinteilung, also die Gliederung, so das Inhaltsverzeichnis auswendig. Und in Römer 11 geht es eben um Israel, eigentlich Römer 9 bis 11, aber Römer 11 ist eigentlich so das Kapitel, wo auch Dispensationalisten, also diejenigen, die an eine nationale Wiederherstellung Israels glauben, wo die von sagen, dass es die einzige wirklich aussagekräftige Stelle im Neuen Testament sei, wo von einer Wiederherstellung Israels die Rede sei. Das werden wir heute unter die Lupe nehmen. Spricht Römer 11 von einer Wiederherstellung Israels? Ich habe mal über eine andere Stelle gepredigt in Bezug auf Israel, Epheser 2 und 3, wo sehr schön gezeigt ist, die Nationen waren ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, ohne Hoffnung in der Welt, aber dann durch den Herrn Jesus, durch sein Werk vom Kreuz, durch das Evangelium können Heiden, werden sie mit einverleibt und mit eingebürgert in Israel und sind Miterben der Verheißung. Das war das Thema meiner Predigt. Und nachdem ich fertig gepredigt hatte, stand dann jemand auf und meinte vor der Gemeinde, das relativieren zu müssen oder kritisieren zu müssen und zitierte Römer 11, Vers 25 und 26. Lesen wir das mal so als Einstieg. Römer 11, Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden. Also dieser Bruder, der aufstand, er zitierte, glaube ich, nur diesen Anfang von Vers 26. So wird ganz Israel gerettet werden. Das war so seine Aussage, steht in der Bibel, was der Werner hier gerade gepredigt hat, das kann so nicht sein, denn es steht hier, Israel wird ganz gerettet werden. Konnte ich da natürlich nichts mehr zu sagen. Ich hätte natürlich noch eine Predigt über Römer 11 anschließen können, das will ich jetzt nachholen. Also eigentlich Römer 11 oder Römer 9 bis 11 ist dieser Block im Römerbrief, wo es um Israel geht. Und dieser Block, der wird oft ausgeklammert, wenn es um den Römerbrief geht. Es gibt ein Buch von Francis Schaeffer, das eigentlich ganz gut ist. Das heißt, Allein Christus, Untertitel Römer 1 bis 8, die zentralen Kapitel des Römerbriefes. Und der Römerbrief ist ja so aufgeteilt, dass wir zuerst diese Lehrkapitel haben und dann geht es ja in Kapitel 12 mit den praktischen Aufforderungen weiter. Und in diesem Buch zum Beispiel wird das so suggeriert, dass dieser lehrmäßige Teil schon bei Kapitel 8, am Ende von Kapitel 8 enden würde. Dem ist aber nicht so. Dieser lehrmäßige Teil geht weiter bis am Ende von Kapitel 11. Also wir haben hier eine Fortsetzung dieser lehrmäßigen Entfaltung des Evangeliums. Ein anderes Mal war ich auf einem Kurzseminar über den Römerbrief an einem Wochenende abgehalten. Und dort wurden die Kapitel 9 bis 11 ganz gestrichen. Ja, es wurde behandelt Römer 1 bis 8 und dann Römer 12 bis 16 mit der Begründung, ja, das ist nicht wichtig sozusagen. Ja. Aber wir müssen uns vorstellen, wir sind hier an dem Herzstück des vielleicht wichtigsten Buches im Neuen Testament. Das ist wirklich eine Zentralstelle. Und das so auszublenden, wegzustreichen, auszuklammern, das finde ich schon sehr fragwürdig. Und ich finde wichtig, dass wir verstehen, worum es in Römer 9 bis 11 geht. Und vor allen Dingen auch im Gesamtzusammenhang von diesem Römerbrief, von dieser Gesamtentfaltung des Evangeliums und auch des Heilsplans Gottes. Was ist da dieser Stellenwert von diesem ganz zentralen Abschnitt über Israel? Also Dispensationalisten, diejenigen, die an die nationale Wiederherstellung Israels glauben, die meinen aus Römer 11 eben zu erkennen, verschiedene Lehraussagen. Die sagen, Israel sei beiseite gesetzt, so Gott habe es genommen, so mal kurz zur Seite, und werde dann halt wieder irgendwann in den Mittelpunkt des Heilshandelns Gottes gerückt werden. Das ist die Frage, stimmt das wirklich? Sie sagen, es gäbe ein Spezialprogramm Gottes im Heilsplan für die Gemeinde. Und wenn dieses Programm abgelaufen sei, dann würde Israel wieder in den Mittelpunkt des Handelns Gottes gerückt. Und sie sagen, es gäbe hier in Römer 11 also eine Zukunftshoffnung für das nationale Volk Israel. Und es sei sogar von der politisch-religiösen Wiederherstellung die Rede. All das werden wir prüfen. Und das war das, was dieser Bruder, den ich eben erwähnte, der nach meiner Predigt aufstand, auch wohl ausdrücken wollte. Mit diesem Vers, ganz Israel wird errettet werden. Also Beiseitesetzung wird dann zu Ende sein. Gottes Programm für die Gemeinde wird zu Ende sein. Dann wird es wieder mit Israel weitergehen. Das ist die Frage, steht das hier wirklich so? Und worum geht es in Römer 11? Was ist gemeint? Ja, wir werden uns erstmal so dieses Big Picture, den Überblick verschaffen vom Zusammenhang her im Römerbrief, wo diese Kapitel jetzt vom Gedankengang her angeordnet sind. Und es ist tatsächlich so, in den ersten Kapiteln entfaltet Paulus ja das Evangelium ausgehend, bemerkenswerterweise nicht von der Liebe Gottes, sondern vom Zorn Gottes. In den ersten drei Kapiteln, der Zorn Gottes offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und die ganze Welt ist dem Gericht verfallen. Alle sind Sünder, Juden wie Heiden, die Botschaft der ersten drei Kapiteln. Und am Ende von Kapitel 3 kommt Paulus dann auf die Errettung, allein durch Glauben, allein durch das Blut Jesu, allein durch seine Sühnetat vom Kreuz, wird am Ende von Kapitel 3 gesagt, das wird in Kapitel 4 und 5 näher entfaltet und in Kapitel 6 geht es dann auch schon dann um die Heiligung, das Leben als Christ, ausgehend von der Lehre der Taufe, gestorben sein, der Sünde, Diener Gottes sein, früher waren wir Sklaven der Sünde, jetzt sind wir Sklaven Gottes. Dann in Kapitel 7 der Konflikt, in dem wir dann aber stehen mit dem gesetzlichen Denken, dass wir das nicht von uns aus her können, sondern dann in Kapitel 8, wir können es nur aufgrund der Kraft Gottes, aufgrund des Heiligen Geistes, aufgrund der Freiheit in Christus. Und dann mit diesem wunderbaren Ausblick am Ende von Kapitel 8, dass wir in Christus die völlige Heilssicherheit haben, niemand gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben kann, wenn Gott für uns ist und wenn Gott uns seinen eigenen Sohn gegeben hat, wer wird uns dann noch angreifen? Wer wird uns dann noch verdammen? Das ist dieser großartige Lobpreis am Ende von Kapitel 8. Und dann stehen wir eigentlich vor der Frage, wenn das Gottes globaler Heilsplan ist, aus allen Nationen sich durch das Evangelium Erlöste zu sammeln, was ist dann, welchen Platz in seinem Heilsplan nimmt dann das Volk Israel ein. Das Volk Gottes war doch eigentlich das Volk Israel vom Alten Testament her. Aber jetzt am Ende von Kapitel 8 war hier die Rede davon, dass Gott andere Kinder und Söhne hat. Und das können wir kurz mal in Kapitel 8 aufschlagen, Vers 14. Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Vers 16 oder auch schon Vers 15. Wir haben die Sohnschaft empfangen. Vers 16. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber auch Kinder, so auch Erben Gottes und Miterben Christi. Also Kinder Gottes, Erben Gottes. Vers 19. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Vers 21, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und noch Vers 23, am Ende, und wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Aber das sind eigentlich alles Dinge, die vom Alten Testament her dem Volk Israel verheißen waren. Jetzt schlagen wir Kapitel 9 auf, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit. Also die eigentliche Sohnschaft galt auch dem Volk Israel. Auch diese ganzen Heilsverheißungen, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, ja, nur Israel hatte den Tempel und die Verheißungen aus dem Alten Testament. Früher war es so, dass Gott ein Exklusivvolk hatte und das war aus den natürlichen Nachkommen Abrahams. Und nun in Kapitel 9 macht Paulus klar, dass es aber nicht nach dem Fleisch geht. Man ist nicht durch natürliche Abstammung ein Kind Gottes. Vers 6, nicht aber als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Ja, das ist übrigens so das Gesamtthema. Kann es sein, dass Gottes Wort hinfällig ist? Hat Gott einen ganz anderen Plan jetzt auf einmal nach dem Plan, der im Alten Testament dargelegt wurde, ist er hinfällig? Nein, das Wort Gottes ist nicht hinfällig, am Anfang von Vers 6. Denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Also, wir haben ja gleich diese zwei verschiedenen Israel-Begriffe. Nicht alle, die natürlicherweise aus Israel sind, gehören zum wahren Israel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Paulus hier zwei verschiedene Israel-Begriffe schon am Anfang dieses Themas benutzt. Denn manche Ausleger sagen, wenn im Neuen Testament das Wort Israel erwähnt würde, sei damit immer das natürliche, nationale, ethnische Volk Israel gemeint. Aber das kann nicht sein. Wir haben hier ganz direkt nebeneinander zwei verschiedene Bedeutungen von Israel stehen. Nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Also das natürliche Israel, das ist nicht das wahre Israel, nicht komplett. Da gibt es nur eine Schnittmenge und eine Teilmenge. Und dann entfaltet Paulus weiter hier in Kapitel 9 die Lehre der Erwählung, der Souveränität Gottes, dass Gott eben nur die zu seinem Volk hinzugenommen hat, aus dem natürlichen Volk Israel, die er erwählt hat, wo es seinem Vorsatz entspricht. Und diese wirklich Gläubigen aus dem Volk Israel, die werden Überrest genannt. Lesen wir 9, Vers 27, Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Also dieser Begriff Überrest, ein ganz zentraler Begriff auch in diesen Kapiteln. Eben nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel, sondern nur der Überrest wird jetzt gerettet werden. Der Überrest nach Auswahl der Gnade. So heißt es in Kapitel 11, da werden wir dann nachher zu kommen. Also das natürliche Israel wird nicht ganz und nicht automatisch errettet. Lesen wir auf 9, Vers 30 weiter. Was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Die Errettung aus Glauben ist ja der Zentralinhalt des Evangeliums. Es ist das, was Paulus bisher dargelegt hat im Römerbrief. Die Errettung allein aus Glauben, allein durch Christus, allein aus Gnade. Und das ist eine Botschaft, die jetzt an die Nationen ausgegangen ist. Die haben es erlangt und Israel nicht. Vorher war es so, Israel war Gottes Exklusivvolk und die Nationen waren ausgeschlossen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist es jetzt umgekehrt? Ist es jetzt so, jetzt sind die Nationen auf einmal Objekt des Heilshandelns Gottes und Israel ist ausgeschlossen? Und so ist es nämlich doch auch nicht. Das wird nun Paulus im Folgenden entfalten, dass Israel nicht gänzlich verworfen ist, dass sich die Exklusivität sozusagen jetzt nicht negativ auf Israel bezieht, sondern dass sie auch weiterhin im Heilshandeln Gottes mit eingeschlossen sind, nämlich, dass sie eben auch wie Nationen durch den Glauben, durch die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben kommen können. Und das ist das Thema von Kapitel 10. Das Heil ist nicht aus Werken, sondern aus Glauben an das Wort Gottes. Ihr kennt den berühmten Abschnitt in Kapitel 10. Ich lese mal ab Vers 14, um euch das ins Gedächtnis zu rufen. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Das bezieht sich eben auch auf Israel speziell. Nicht alle aus Israel haben dem Evangelium gehorcht. Es waren nur wenige, die dann zum Glauben an den Herrn Jesus kamen. Weiter in Vers 16, denn Jesaja sagt, eben auch über das Volk Israel sagt er das, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, mit Bezugnahme auf dieses Jesaja-Zitat, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und nun die Frage wieder auch über Israel, die Paulus stellt, aber ich sage, haben sie etwa nicht gehört? Hat Israel nicht gehört? Ja gewiss, ihr Schall ist hinausgegangen zu der ganzen Erde und ihr Reden zu den Grenzen des Erdkreises. Ein Zitat aus Psalm 19. Also Israel war privilegiert, was das Wort Gottes betrifft. Ihnen waren die Aussprüche Gottes anvertraut. Das hatten wir in Römer 3 auch schon gelesen. Das nochmal aufschlagen. Am Anfang von Römer 3. Was ist nun der Vorzug des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Also, es geht um das Thema Glauben. Das Heil ist aus Glauben und zu dem Glauben gehört die Verkündigung durch das Wort Gottes. Und das Wort Gottes hatten die Juden ganz besonders. Ihnen war es anvertraut, das Alte Testament. Und das ist eben ihr Vorrecht, dass sie das tatsächlich gehört haben und dass der Herr Jesus zu ihnen gekommen ist. Ja, er war ein Jude und hat seinen Dienst erstmal auch exklusiv den Juden gewidmet. Das war ihr Privileg. Und es sind hier mehrere Privilegien angeführt von dem nationalen, natürlichen Israel. Aber zu diesen Privilegien gehört nicht, dass es eine größere Wahrscheinlichkeit wäre, errettet zu werden, wenn man von Natur aus Jude ist. In dieser Hinsicht sind alle Menschen gleich. in dem Sinne, dass das Heil niemals mit der natürlichen Abstammung zu tun hat. Aber die Wahrscheinlichkeit kann natürlich insofern höher sein, dass wenn man mit dem Wort Gottes konfrontiert ist, man natürlich schon mal die Voraussetzung hat, um zum Glauben zu kommen. Denn der Glaube ist aus der Verkündigung und die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Und das Gleiche gilt natürlich heute, wenn man im christlichen Elternhaus groß wird, hat man genau das gleiche Vorrecht, dass einem die Aussprüche Gottes im heutigen Sinne anvertraut sind. Aber den Juden war es natürlich historisch gesehen ganz besonders, das Alte Testament und der Messias, der die Aussprüche Gottes in der Fülle gebracht hat, war ihnen gegeben. Also sie haben gehört, jetzt zurück zu unserer Stelle, in der wir uns befinden, am Ende von Römer 10. Ihr Schall ist hinausgegangen, natürlich zu Israel besonders, aber sogar bis zu den Grenzen der Erde, bis auf die ganze Welt, jetzt durch das Evangelium. Ich lese weiter in Römer 10, Vers 19, aber ich sage, hat Israel etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch erbitten. Jesaja aber erkühnt sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchen, ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Also obwohl Israel es gehört hat und es privilegiert gehört hat, waren sie ungehorsam, widersprechend und sind nicht zum Glauben gekommen, nur eine kleine Minderheit. Und damit stehen wir halt an dieser Stelle im Römerbrief vor der Frage, die Paulus stellt in Vers 1 von Römer 11, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Also was ich eben schon sagte, diese Frage, haben sich die Verhältnisse jetzt umgekehrt? Ist das Heil jetzt nur noch für die Nationen und ist Israel ganz abgeschnitten von dem Heilshandeln Gottes? Paulus Antwort, das ist ausgeschlossen. Und das wird das Thema von diesem ganzen Kapitel Römer 11 sein, dass Israel nämlich weiterhin Teil hat, ja, woran? An einem besonderen Zukunftsplan Gottes? Nein, an dem Heil Gottes. Also bei dem Thema von Römer 11 geht es nicht um ein spezielles endzeitliches Programm für Israel, sondern es geht um das Heil. Ich hoffe, das haben wir jetzt aus meiner ganzen Vorerklärung, meiner ganzen Hinführung zu Römer 11, vom Gesamtzusammenhang des Römerbriefes, von dieser Gesamtbotschaft her gesehen. Und wir werden das natürlich auch im Kapitel selbst noch sehen. Das Thema ist nicht Endzeit. Ja, was hat Gott für eine Ablauffolge in der Endzeit? Sondern das Thema ist das Heil. Das Heil aus Glauben, das Heil aus der Verkündigung, das Heil aus Christus. Also, was das Heil betrifft, hat Gott sein Volk Israel nicht verstoßen. Wir werden dann das Kapitel mal grob durchgehen. Da kann ich eben halt auch nur einen Überblick geben, versuche auf die wichtigsten Stellen einzugehen. Ich lese einfach mal dann weiter ab Vers 1 in der Mitte. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Also gleich die Antwort von oder die Begründung von Paulus, das Volk Israel ist nicht verstoßen, denn auch ich, also Paulus, war ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams und war nun ein Gläubiger geworden, der in Gottes neues Volk sozusagen auf jeden Fall drin war, der errettet war, der unter dem neuen Bund war. Und damit war er schon ein Beweis, ja, was das Heilshandeln Israels betrifft, es geht weiter mit Israel. Und Paulus war natürlich nicht der Einzige, sondern es waren viele andere Juden damals zum Glauben gekommen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt ist. Aber die Frage ist eben, was ist sein Volk? Und wir hatten vorher schon die zwei Israel-Begriffe gesehen. nicht das natürliche Israel, ist nicht komplett das wahre Israel. Sein Volk, das er vorher erkannt hat. Von welchem Volk ist hier die Rede? Von einem wirklich nur natürlichen Volk Israel, sondern nein, es geht also um dieses vorher Erkannte. Und das Wort vorerkannt bezieht sich natürlich auf die Erwählung. Und das ist genau das, was in Kapitel 8, Vers 29 auch stand. Eine ganz bekannte Stelle, schlagen wir nochmal auf, zwei Seiten zurück, Römer 8, Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Nehmen wir uns zur Zeit und lesen nochmal Vers 28 vorher noch. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Viele Brüder, wieder die Kindschaft Gottes, aber ganz klar hier vom Thema hier, Gottes Vorsatz, Gottes Berufung, Gottes Erwählung, Vorherbestimmung, Gottes Vorhererkennen, vorerkannt, also nicht im Sinne eines Vorwissens, sondern das Erkennen meint diese im voraus bestehende Beziehung, im voraus bestehende Absicht, etwas mit ihnen zu tun. Also das im Vorhinein schon erwählte Volk Gottes ist hier gemeint. Also dieses Volk, jetzt zurück zu Römer 11, Vers 2, das hat Gott natürlich nicht verstoßen. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. Ein Beispiel aus alten Zeiten bei Elia. Schon da war es so, das Volk war größtenteils im Abfall, aber Elia war nicht der Einzige, der Gott treu war, der an Gott glaubte, sondern Gott hatte sich 7000 übrig bleiben lassen. Und da möchte ich noch eine andere Botschaft oder etwas, was dazugehört, zu diesem Hauptthema von Römer 11 betonen, nämlich eben diese Souveränität Gottes. Das ist Gottes eigenes Heilshandeln ist. Er ist es, der ein Volk erwählt zum Heil oder Menschen erwählt zum Heil und er ist es auch, der ein Volk verstoßen kann, der Menschen verstocken kann und das ist ja allein an seinem Ratschluss, an seinem Plan, also was hat er für einen Heilsplan, was für ein Programm, das er ausführt, daran liegt es. Also hier sehen wir schon, Gott hat sich diese 7000 übrig bleiben lassen, es war Gottes Wahl, es war Gottes Handeln. Also vielleicht, um das nochmal in einem Satz zusammenzufassen, was ist das Thema von Römer 11? Nicht ein Endzeitprogramm, sondern Gottes Heil und zwar Gottes souveränes Heil, was er souverän wirkt. Vers 5, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden. Also auch jetzt, die Juden, die zur Zeit von Paulus und auch bis heute noch, wir leben in der gleichen Heilzeit, zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, sind eben aufgrund nach Gottes Gnadenwahl, nach der Auserwählung Gottes allein aus Gnade zum Glauben gekommen, zum Heil gelangt. Und diesen Überrest, den gibt es nun in der Jetztzeit und das eben nicht eine Aussage irgendwann in der Zukunft, sondern das ist etwas, was jetzt entsteht. Also wir haben hier schon zwei Hinweise aus dem Text, dass es hier immer um die Jetztzeit geht. Paulus, jetzt zum Glauben gekommen, also damals schon, in der jetzigen Zeit. Und hier nun auch in der jetzigen Zeit ist ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden. Und das müssen wir eben, das ist also ganz wichtig bei Römer 11 zu begreifen, es geht um eben nicht um die Zukunft, sondern um das Jetzt. Und jetzt meint sowohl eben zu Paulus Zeit, was das gleiche Zeitalter sozusagen ist, wie wir es jetzt immer noch haben, bis der Herr Jesus wiederkommt. Und da greife ich mal vor. Also es gibt mehrere Hinweise hier in Römer 11, nicht nur Hinweise, sondern ausdrückliche Aussagen, dass das jetzt gemeint ist. Ich greife vor auf Vers am Ende von Kapitel 11, Vers 32. Ja, 31, 30, ab Vers 30. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam werden, damit auch sie, und jetzt, wenn ihr nicht in den Bibeltext gucken würdet, was müsste jetzt von diesem Schema kommen, damit auch sie künftig Erbarmen finden? Nein, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Also wir haben hier so ein Schema, ne? Ihr, die Nationen, wart einst Gott ungehorsam und jetzt habt ihr Erbarmen gefunden. So, und die Juden, wir kommen da gleich noch drauf, das ist so das Gesamtargument von Paulus hier, Gottes Plan eben, Israel durch die Nation zur Eifersucht zu reizen, das ist dadurch ausgedrückt, und durch diese Eifersucht können sie dann wieder zum Glauben kommen, aber das ist halt nicht etwas, was in der Zukunft passiert. Aber von diesem Schema her könnten wir das meinen. Also einst waren die Nationen ungehorsam, jetzt sind sie zum Glauben gekommen, Vers 30. Und dann die Juden, so sind sie jetzt dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen. Aber dann wird dieses Schema nicht wieder zeitlich noch eine Stufe weitergeführt, sondern damit sie auch, Vers 31 am Ende, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. So, das so ein Vorausblick auf das Jetzt-Thema dieses Kapitels Römer 11. Da waren wir ausgegangen von Vers 5, dass in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden ist. Vers 6 weiter, wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen und ihr Rücken, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Also die Auswahl hat das Heil erlangt. Die übrigen sind verstockt worden. Und beides hat natürlich eben mit der Souveränität Gottes zu tun. Auserwählung durch Gott und Verstockung auch durch Gott. Und sehr ausdrücklich, eindrücklich hier beschrieben, durch alttestamentliche Zitate auch belegt. Gott selbst war es, der ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben hat, der ihnen Augen, um nicht zu sehen, gegeben hat, Ohren, um nicht zu hören. Ja, die Botschaft ist da, das hatten wir eben, Israel war ganz privilegiert, was die Botschaft betrifft, aber wenn man auf eine Botschaft nicht reagiert, dann muss man anscheinend taub sein und ja, so war's. Bei Israel, das Wort Gottes hatten sie, aber irgendwie wie mit Taubheit geschlagen, wie mit Blindheit geschlagen. Und das ist offenbar Gottes Absicht und Gottes Werk. Und dann stellt sich natürlich die Frage in Vers 11, ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das ist ausgeschlossen. Also die eigentliche Absicht Gottes dabei ist nicht die Verdammnis, um jetzt unbedingt welche zu verdammen. Gott hat einen anderen Plan mit dieser Verstockung Israels in der Mitte von Vers 11. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Also zwei Absichten, die Gott damit hat, nämlich den Nationen das Heil zu bringen, das weltweite Evangelium, nicht exklusiv für das Volk Israel, sondern für die ganze Welt. Und der zweite Grund, und dann das Volk Israel dadurch zur Eifersucht zu reizen, damit sie durch diese Eifersucht nämlich auch wieder aufgestachelt werden, doch zum Glauben zu kommen. Vers 12, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Ich überlege gerade angesichts der fortgeschrittenen Zeit, ob ich das nicht beim nächsten Mal nochmal fortführe, denn es kommt hier noch so viel wirklich auch erbauliche Schätze. Und deshalb werde ich diesmal auch tatsächlich wohl spontan innerhalb einer Predigt umplanen, um das dann ein zweites Mal fortzuführen. Denn ihr seht, wir hätten von Kapitel 11 noch einiges vor uns und die richtigen sehr gehaltvollen Verse, wo noch viel drin steckt, das kommt dann erst noch. Deshalb denke ich, jetzt mache ich nur bis Vers 15, 16 ungefähr. Wir waren in Vers 12. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Hier kommt jetzt zum ersten Mal ein Stichwort, was noch mehrmals vorkommen wird im Römer 11, nämlich das Stichwort Vollzahl. Und das steht hier eben gegenüber, sie sind gefallen, wenn ihr Fall der Reichtum der Welt ist, also dadurch, dass sie verstockt worden sind, dass sie in den Ungehorsam eingeschlossen worden sind, wie wir es eben schon vorausblickend in Vers 30 gelesen hatten. Und das hatte einen positiven Effekt für die Nationen, für uns, die wir aus den Heiden sind. Dann wird aber auch ihre Vollzahl eine positive Auswirkung haben. Und das heißt natürlich, wenn sie zum Glauben kommen, wenn Juden zum Glauben kommen. Und die Frage, wo sich halt auch Ausleger darüber streiten oder diskutieren, ist nun die Frage, diese Vollzahl, wird das irgendwann in der Zukunft sein? Und ich hatte ja bis jetzt schon versucht darzulegen, dass sich das alles hier auf die Jetztzeit bezieht, dass das halt das Generalthema ist von Römer 11, Israel in der Jetztzeit, sie sind nicht vom Heil ausgeschlossen, sondern Gott hat auch jetzt seinen Heilsplan mit ihnen. Und es wäre komisch, wenn jetzt hier ein Vorausblick auf einmal doch ein zukünftiges, endzeitliches Programm wäre. Aber dennoch gibt es viele Ausleger, die das meinen, auch unter Reformierten. Und deshalb will ich jetzt nicht so massiv irgendwie gegen diese Auffassung predigen, dass mit dieser Vollzahl etwas gemeint sei, was manche verstehen, als dass es in Zukunft eine Massenbekehrung oder eine kollektive Bekehrung oder eine nationale Erweckung unter den Juden geben wird. Ich persönlich kann das diesem ganzen Kapitel von Römer 11 nicht entnehmen, aber es gibt viele Ausleger, die das entnehmen, und ich werde dann, wenn ich dann beim nächsten Mal fortfahre, das auch noch näher erläutern, was dafür spricht, was dagegen spricht. Jetzt aber nur so viel. Wir müssen auch schauen, was steht in Römer 11 nicht. Ich hatte eben erzählt, diese Begebenheit, wo dieser Bruder aufstand nach meiner Predigt und damit eben belegen wollte, hier ganz Israel wird errettet, im Sinne einer nationalen Wiederherstellung. Aber das steht dort eben nicht. Es steht hier nichts von einer Rückkehr Israels in ihr Land. Es steht nichts von einer Wiedereinführung eines davidischen Königtums. Es steht nichts davon, von dieser detaillierten, buchstäblichen Erfüllung von alttestamentlichen Verheißungen, dass da der Wein wieder massig wachsen wird und so. All diese irdischen Dinge stehen da nicht. Es steht nichts von einem tausendjährigen Reich. All das wären Hineinlegungen in diesen ganzen Römerabschnitt. Was wir vielleicht halt erwägen könnten, ist, wird es eine Massenbekehrung geben im Volk der Juden. Und das wäre natürlich eine schöne Sache. Ja. Es ist schön, wenn in Deutschland Erweckung kommt im Sinne, dass viele Deutsche zum Glauben kommen durch die Verkündigung des Evangeliums oder dass viele auf Haiti, in Russland, wo auch immer. Und ganz besonders wünschenswert, denke ich, ist es beim Volk der Juden, denn ihnen gilt das Evangelium zuerst. Und da möchte ich überhaupt nichts gegen sagen, gegen diese Erwartung, dass da noch viele, viele zum Glauben kommen werden. Die Frage wird sein, was bedeutet diese Vollzahl? Aber sie wird nur erlangt werden können durch die Verkündigung des Evangeliums. Das war ja das Thema von Kapitel 10. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann durch die Verkündigung des Evangeliums. Manche meinen eben, diese Massenbekehrung Israels würde eintreten, wenn der Herr Jesus wiederkommt und wenn das Volk ihn sozusagen in der Luft schon kommen sieht, ihn, der durchbohrt ist um ihrer Sünden willen, und dann wird ihnen auf einmal schlaghaft alles klar werden. Aber das würde halt dieser Gesamtbotschaft von Römer 9 bis 11 widersprechen. Wie sollen sie denn glauben? Ja, nur durch die Verkündigung. Und deshalb muss das Evangelium verkündigt werden, auch den Juden, damit auch sie zum Glauben kommen, damit diese Vollzahl erlangt wird. Vollzahl heißt nämlich eigentlich nichts anderes wie, ja, dass es vollständig ist, dass es etwas ist, was die Fülle, die Summe, die Füllung bringt. Wir haben das zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 16, haben wir ein ganz ähnliches Wort, nochmal um diesen Begriff Vollzahl etwas auszuleuchten. Matthäus 9, Vers 16. Niemand aber setzt einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand, denn das Eingesetzte reißt von dem Gewand ab. Das Eingesetzte ist genau das gleiche griechische Wort, Pleroma, wie hier die Vollzahl. Und das heißt also, das Ausgefüllte, müsste man hier in Matthäus 9 eigentlich sagen. Also das, wo was fehlte, und man macht da eine vollständige Füllung drauf, also eine Füllung. Ja, das geht hier um einen Flicken auf ein Stück Textil. Ist natürlich ein ganz, ganz anderes Thema, aber vom Wortsinn ist das gleich etwas, was das wieder vollständig macht. Dass es wieder ausfüllt, dass es ganz macht. Und diesen Begriff Vollzahl gibt es hier eben in Römer 11 im Hinblick auf Israel und auf die Nationen. Das schon mal als Vorausblick auf Vers 25. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Also auch von den Nationen gibt es diese Vollzahl. Und ich denke, uns ist klar, von den Nationen werden nicht alle Menschen errettet. Ja, es gehen sehr viele in die Hölle. Das hat ja Jesus gesagt. Der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Viele gehen darauf hinein. Und so ist es halt auch bei dem jüdischen Volk. Es meint nicht alle Juden aller Zeiten. Es meint auch nicht alle Juden, die zu einer bestimmten Zeit leben, sondern es meint die Vollzahl dieses erwählten Volkes Gottes, also aller, die erwählt sind, alle, die zum Heil bestimmt sind, dass sie zum Glauben kommen. Und das wird natürlich segensreich sein, auch für uns, wenn Juden zum Glauben kommen. Ich lese weiter dann in Vers 13. Denn ich sage euch den Nationen, insofern ich nun der Nationenapostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen erretten möge. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Wir könnten jetzt mal diesen Vers 13 und 14 ausklammern, also wo Paulus von sich selbst und seinem Dienst redet. Würden nochmal lesen, wie viel, wenn in Vers 12, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nation, wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn Vers 15, wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Das ist fast wie eine Wiederholung der gleichen Aussage. Ihre Verwerfung, ihre Verstockung hat der Welt, also global, uns als Heidenchristen Heil gebracht, Segen gebracht, und ihre Annahme wird auch einen positiven Auswirkungen haben, was Paulus hier mit Leben aus den Toten beschreibt. Und ihre Vollzahl und ihre Annahme stehen also hier gleichbedeutend sozusagen nebeneinander. Und nun beschreibt Paulus das aber in den Versen, die ich jetzt gerade ausgelassen habe, eben nicht in Bezug auf etwas, was zukünftig passiert, sondern auch wieder auf das, was er damals schon gemacht hat. Denn ich sage euch, die Nationen, insofern ich nun der Nationenapostel bin, also eigentlich einer, der zu den Heiden gesandt war, ich bringe meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen. Ja, das war ja gerade die Absicht, die Gott damit hatte, dass das Heil zu den Nationen ging. Nämlich, dass durch dieses zur Eifersucht reizen dann auch aus den Juden wieder welche errettet werden möchten. Und Da wollte Paulus auch in seinem Dienst, der sich speziell auf die Heiden konzentrierte, auch dazu, also zur Errettung von Juden, wollte er beitragen, dass sich einige aus ihnen erretten möge. Und das war natürlich etwas, was damals schon geschah. Und deshalb ist klar, hier, wenn es um Vollzahl geht, wenn es um Annahme geht, ist es etwas, was in der Jetztzeit geschieht. Manche sehen das etwas anders, weil es hier ja, weil auch davon die Rede ist, Leben aus den Toten, ja. Ist nicht ganz einfach zu verstehen. Vielleicht bezieht es sich doch in dem Sinne, dass wenn die Vollzahl, also wenn alle Erwählten auch aus Israel drin sind, wenn diese Vollzahl erreicht ist, dann kommt was? Ja, dann kommt die Auferstehung der Toten, dann kommt Herr Jesus wieder, dann ist halt das Ende der Welt. Das ist also buchstäblich gemeint ist, Totenauferstehung. Oder ist es einfach nur eine Umschreibung für etwas unheimlich Segensreiches? Da möchte ich mich jetzt nicht so drauf festlegen. Jedenfalls ist es ein Gedankenspiel von Paulus, eine logische Argumentation. Ihre Verwerfung war segensreich. Und wenn Juden zum Glauben kommen, ist das auch segensreich für uns. Und dann wird jetzt in den folgenden etwas längeren Abschnitten ein Bild kommen vom Ölbaum, genau genommen zwei Bilder. Und ich werde heute jetzt enden mit diesem ersten Bild, nämlich vom Erstlingsbrot. Und danach kommt das Bild vom Ölbaum. Und das würde jetzt heute zu weit führen, die ganze zweite Hälfte von Römer 11 noch zu betrachten. Es wäre zu schade, wenn wir das in 5 Minuten abhandeln würden. Das mache ich dann nächstes Mal weiter. Vers 16 noch, wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Also eigentlich schon in einem Vers beide Bilder, schon in der zweiten Hälfte kommt er auf das Bild aus der Botanik, Wurzel, Zweige, was er dann als Ölbaum näher ausführen wird. Aber hier am Anfang von Vers 16 haben wir erstmal das Bild von dem Teig und dem Brot. Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Und da meinen manche eben auch, ja, hier haben wir jetzt etwas wie ein Erstlingsbrot. Also wenn man einen großen Teig hat, das kennt ihr vielleicht selber vom Backen zu Hause, und dann nimmt man, weil nicht alles gleichzeitig in den Ofen passt, nimmt man einen Teil des Teiges und macht daraus das erste Brot. Und das ist dann der Erstling. Und das wäre jetzt hier in diesem Bild, würde das entsprechend den Juden, die sozusagen der Überrest sind, die jetzt schon zum Glauben gekommen sind oder damals zur Zeit von Paulus zum Glauben gekommen sind. Und wenn es aber außer diesem Erstlingsbrot noch einen Teig gibt, etwas darüber hinausgehendes, dann würde das bedeuten, dass also irgendwann doch nochmal dieser ganze Teig zum Glauben kommt, zum Heil findet. Das muss aber nicht unbedingt gemeint sein, denn das steht ja in einer Parallele hier auch zu diesem Baum von dem Öl, zu dem Bild von dem Ölbaum, die Wurzeln und die Zweige. Und da ist es eindeutig so, die Wurzel liegt im Alten Testament, die Väter, ist nun Abraham gemeint, sind die Patriarchen insgesamt gemeint oder sind diese Verheißungen, die sie bekommen haben, gemeint? Das kann man nicht ganz genau klären, man muss dieses Gleichnis auch nicht bis ins letzte Detail deuten, aber es ist klar, hier ist etwas gemeint, was aus dem Alten Testament her kommt, also was in der Vergangenheit vom Gottes Heilsplan liegt. Und wir haben jetzt sozusagen die Zeit der Zweige. Und so ist es auch bei diesem Bild von dem Brot. Dieser Teig, der ganze Teig liegt nicht in der Zukunft, sondern das ist etwas, was halt schon insgesamt da ist. Und die Juden, die in der Jetztzeit zum Glauben kommen, zeigen, dass eben dieser ganze Teig, dieser ganze Heilsplan Gottes mit Israel durch die ganze Geschichte hindurch etwas Heiliges oder Segensreiches ist von Gott. Ja, an dieser Stelle möchte ich es einfach schon mal kurz nochmal zusammenfassen und einen kurzen Ausblick geben, um dann nächstes Mal fortzufahren. Also wir haben gesehen, in Römer 11 geht es um das Heil für Israel in der Jetztzeit, nicht in der Zukunft, nicht nach einem Zukunftsplan. Es geht um das Heil aufgrund der Souveränität Gottes und es geht natürlich um das Heil aufgrund der Verkündigung des Wortes vom Kreuz. Es kann nicht sein, dass Juden auf einem Sonderweg irgendwie errettet werden. Sie werden, müssen auf die gleiche Weise errettet werden, wie Gott es für alle verordnet hat, indem sie an den Gekreuzigten glauben, indem sie Gottes Gnade erkennen, die am Kreuz geoffenbart ist, dass ihre Sünden dort gesühnt wurden, dass der Herr Jesus der auferstandene Sohn Gottes ist, dass sie durch diese Botschaft ja zum ewigen Heil finden und damit zur Erlangung des Heils, das Gott auch im Alten Testament ihnen schon verheißen hat. Das Wort vom Kreuz muss verkündigt und muss geglaubt werden. Es muss der Herr Jesus so erkannt werden, wie das Evangelium ihn offenbart. Denn das, darin offenbart sich die Erbarmung Gottes, von denen dann am Ende von Römer 11 die Rede sein wird. Und ja, am Ende einer Predigt sollte man sich ja immer fragen, was tun wir jetzt damit? Was tun wir praktisch damit? Es wird noch eine praktische Aufforderung auch in Römer 11 selbst kommen, dass wir nämlich uns über die Juden nicht erheben sollen. Aber das eigentliche Praktische, was wir aus Römer 11 lernen, das steht dann in Kapitel 12, denn damit fährt Paulus dann fort. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und damit beginnt Paulus diese ganzen praktischen Ausführungen in den letzten vier Kapiteln. Also wenn es um unsere Praxis geht als Christ, das ist hier im Römerbrief nicht einfach losgelöst, so Punkt, Schluss, aus bei Kapitel 11 und jetzt kommt ein neues Thema, sondern diese Erbarmungen Gottes sind die Motivation für uns, uns ihm ganz hinzugeben und zur Verfügung zu stellen. Ich lese dazu einfach nochmal die Verse ab Vers 30. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie den euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Also immer wieder hier die Rede von dem Erbarmen Gottes und dann der großartige Lobpreis des Paulus über diesen Heilsplan Gottes, wo Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ein Lobpreis über das Erbarmen Gottes. Und hier geht es insbesondere um den Herrn Jesus, denn er ist es, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Kann man vergleichen. Es gibt mehrere Stellen im Neuen Testament, wo Ähnliches gesagt ist. Manchmal bezieht sich es auf Gott allgemein oder Gott den Vater, aber in zum Beispiel im Kolosserbrief, am Ende vom Hebräerbrief, am Ende vom Petrusbrief, sind genau diese Aussagen, die sich eindeutig dann auf den Herrn Jesus beziehen. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es geht um die Verherrlichung des Herrn Jesus durch das Erbarmen Gottes. Und das ist etwas, was wir durchaus bedenken sollten, um dann aus diesem Wissen uns praktisch Gott hinzugeben. Wenn also zur Hingabe und zu praktischem Leben aufgerufen wird, nicht irgendwie aus einem lehrmäßigen Vakuum, sondern wenn euch dieser Vortrag vielleicht trocken oder theoretisch erschien, bedenkt, das ist die Grundlage dafür, dass wir das Erbarmen Gottes erkennen. Und das allein ist dann die Motivation für ein hingegebenes Leben als Christ in der Praxis und im Alltag. Amen.